Die letzten Worte, die eingeblendet waren, heissen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ich würde gerne eine Befindlichkeitsrunde machen. Wie fühlst du dich mit dem Begriff heilig sein? Heiligung auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist im Spital. 1 ist, ich fühle mich sehr komfortabel, sehr wohl mit dem Begriff. Und das 10 wäre, ist mir ein bisschen fremd. Nicht nur positive Gefühle. Wo würdest du dich einreihen? 5 geht nicht. Ich habe den Eindruck, dass für viele Leute der Begriff heilig sein, heilig werden, überhaupt nicht erstrebenswert ist. Es ist ein Begriff, der ein bisschen veraltet ist, vielleicht ein bisschen verstaubt. Ja, ich glaube auch im deutschen Sprachgebrauch ist der Begriff heilig eher negativ besetzt. Eher so ein bisschen vielleicht von Schein heilig etwas wollen darstellen, wo man am Schluss gar nicht ist. Aber der Begriff heilig ist ein zutiefst positiver Ausdruck. Und es wäre mega schön, wenn wir nach dieser Predigt alle würden sagen: 1, mega komfortabel, erstrebenswert, das möchte ich auch. Weil heilig heisst zuallererst unserem Wesen und unserer Bestimmung entsprechend. Und wir müssen niemandem heilig sein, um Gott zu gefallen. Sondern wir dürfen ein heiliges Leben finden, wo so glücklich ist wie das, wo Gott lebt. In seiner Heiligkeit besitzt Gott eine höchste, freudspendende, begeisternde Qualität vom Leben. Und das möchte er uns mit uns teilen. Darum ruft er uns auf, heilig zu werden. Er ruft uns aus, die Freiheit von der Heiligkeit zu geniessen. Ich habe heute ein paar Zitate dabei. Eins lautet von Nathan Söderblom: Heilige sind Menschen, durch die es anderen leichter wird, an Gott zu glauben. Heilige sind Menschen, durch die es anderen leichter wird, an Gott zu glauben. Das zeigt vielleicht ein bisschen etwas von dieser Freiheit, von dieser Schönheit, von heilig sein. Menschen, die Jesus nachfolgen, werden im Neuen Testament mit 3 Ausdrücken beschrieben. Eins ist Jünger, eins ist Christen und das dritte ist Heilige. Heilige sind Menschen, die durch Entscheidung an Jesus Christus, für Jesus Christus und durch den Glauben an Jesus Christus vollkommen anders sind. Etwas völlig Neues hat angefangen. Durch Gnade von Gott sind sie fähig geworden, ein anderes Leben zu führen. Es geht heute ganz fest um das Gebet, das Jesus für seine Freunde gebetet hat, für seine Jünger, in Johannes 17. Und dort steht im Vers 16: Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Das ist eine Beschreibung von heiligen Menschen. Nicht zu dieser Welt gehören, aber in dieser Welt sein. In der Welt sein, aber nicht zu der Welt gehören. Und in keinster Art und Weise in einem Bessersein oder sich über andere erheben oder so, sondern einfach einmal nicht zu dieser Welt gehören. In dieser Welt sein, aber nicht zu dieser Welt gehören. Der Aufruf, heilig zu sein, bedeutet, unserem verliehenen Status als Heilige entsprechend zu leben. Es bedeutet, PS auf den Boden zu bringen. Was nützt das, wenn du ein Leiden hast von 500 PS, aber du bringst die Kraft nicht auf den Boden? Was nützt das, wenn wir Heilige genannt, wenn ein Mensch, der Jesus nachfolgt, heilig genannt wird, aber es hat keine Auswirkungen? Wir bringen PS nicht auf den Boden. Und vielleicht ist das manchmal auch ein Problem, dass wir PS nicht auf den Boden bringen. In der Bibel wird 8-mal direkt aufgerufen, ihr sollt heilig sein. 5-mal im Alten Testament und 3-mal im Neuen Testament. Unter anderem mit der Bergpredigt, wo Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 48, Ihr sollt aber vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jeder Jude, der das gehört hat, der Satz gehört hat, ist völlig klar gewesen, Jesus nimmt Bezug auf 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Vollkommen, das Wort vollkommen, ist sehr, sehr eine schlechte Übersetzung vom Hebräischen. Es meint eigentlich ganz sein, integer sein, vollständig sein. Das meint das. Das ist für den jüdischen Zuhörer völlig klar gewesen. Und wenn wir uns daran erinnern, was in der Bergpredigt steht, eigentlich der Bergpredigt ein heiliges Leben beschreiben. Aber die, die sie schon mal gelesen haben, merken, das ist ein extrem hoher Standard. So, dass wenn man Bergpredigt lässt, man eigentlich am Schluss muss sagen, das schaffe ich nie. Vielleicht das ein bisschen vergleichen, wenn jemand möchte Militärpilot werden. Das ist ein extrem hoher Standard und ganz, ganz wenige schaffen es. Alle, die ich kenne, sind irgendwo in einer Runde einmal ausgeschieden. Aber es gibt ein paar, die schaffen. Ein heiliges Lebensleben ist ein Standard, so hoch niemand schafft das je. Aber unmittelbar nach dieser Lehreinheit von der Bergpredigt verratet Jesus das Geheimnis vom Heiligwerden. Ganz am Anfang, Bergpredigt ist Kapitel 5 bis 7 und am Anfang von Vers 8 ist ein riesiges Geheimnis, wo man meistens gar nicht in Verbindung bringt mit der Bergpredigt. Und das ist wichtig für uns. Und zwar ist nach dem Gesetz der Umgang mit Aussätzigen ganz klar definiert in der damaligen Zeit. Niemand, der gesund war, durfte eine aussätzige Person berühren, weil das ausgeschlossen worden ist aus der Gemeinschaft der Gesunden und eine gewisse Zeit musste isoliert leben. Aussätzige sind außerhalb vom Dorf gewesen, sind außerhalb vom Dorf gelebt. Und wenn sich jemand diesen Aussätzigen genähert hat, haben die laut rufen, Aussätzig, Aussätzig. Das Reine hat das Unreine nicht dürfen berühren. Aber Jesus gibt die Vorschrift, Matthäus 8, Vers 3. Jesus berührte ihn. Jesus hat ihn berührt, obwohl er nicht dürfen. Und was ist passiert? Jesus hat ihn um Heilung gebeten und Jesus sagt, ich will es tun, sagt er, sei gesund. Und im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Und das ist Geheimnis von der Heiligung. Vielleicht bringen wir es jetzt noch nicht gerade zusammen, ich begreife es. Das ist übrigens auch die Erfüllung von der Prophezeiung aus dem Jesaja 6, wo der Jesaja dem heiligen Gott, dem dreimal heiligen Gott begegnet ist und gemerkt hat, meine Lippen sind unrein. Und dann ist die glühende Kohle gekommen und hat die Lippen berührt. Das Zeichen von dem, was Jesus da gemacht hat. Und er war rein gewesen. Jesus ist das Angesicht vom heiligen Gott und durch Berührung mit Jesus wird ein Mensch heil, ganz, vollständig, integer. Heilig. Vollkommen. So wie es übersetzt worden ist im Deutschen. Vollkommen. Durch Berührung mit Jesus. Das ist der Punkt. Nicht eigene Anstrengung. Berührung mit Jesus ist der einzige Weg zu einer Heiligung, in der Heiligung zu einem heiligen Leben. Der Sören Kierkegaard sagt, es gilt Gott so nahe zu kommen wie möglich. Es gilt Gott so nahe zu kommen wie möglich. Wir sind ja im Gebet, wo Jesus betet hat für seine Jünger und kurz vor dem Tod, wo Jesus hat er das Gebet betet und da sagt er im Vers 20, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus hat nicht nur für die Jünger, die gerade tot sind, betet, sondern für alle nachfolgenden Generationen, die auch zum Glauben an Jesus Christus finden, die ihr Leben Jesus anvertraut. Auch für uns da. Jesus hat da für uns betet. Und das ist extrem wichtig, um das zu glauben und zu verstehen. Und dann geht der Text weiter, Vers 21, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, was wird es begreifen? Dass du sie liebst, dass du sie liebst, alle nachfolgenden Generationen, wie du mich, Jesus, geliebt hast. In dem Text sind zwei Schlüssel zur Heiligung, zwei Schlüsselbegriffe. Der erste ist Liebe und der zweite ist Herrlichkeit. Liebe und Herrlichkeit. Und das ist ja schier unglaublich, die Liebe, die da beschrieben ist von Jesus, vom Gott Vater, zu den Nachfolgern. Gleich wie Gott Vater seinen eingeborenen Sohn Jesus geliebt hat. Gleich. In der Quantität und in der Qualität. Gleich. Liebt er dich? Gott liebt dich nicht so, wie du verdient hast, sondern wie es Jesus verdient hat, wenn es überhaupt um Verdienen geht. Und Jesus, und Gott Vater hat alleine gewusst, weil Jesus, der Weg, wo Jesus gegangen ist, da, was er aufgegeben hat im Himmel, die Schmerzen, die er das aufgenommen hat, die er sie auf sich genommen hat. Der Weg, wo Jesus gegangen ist, in Liebe für eine verlorene Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott Vater seinen einzigen Sohn unendlich geliebt hat. Und mit gleichem Maß liebt er dich. Das ist Scharnierpunkt. Das ist ein Scharnier in der ganzen Heiligung. Dass man da verstehen, dass die Liebe es so gewaltig ist, es so groß ist. Und Dr. Martin Lloyd-Jones, das ist ein Pastor im 20. Jahrhundert, Mitte 20. Jahrhundert in London. Er sagt, im christlichen Leben gibt es viele Probleme und Schwierigkeiten. Kennen wir, he? Mehr und mehr scheint es mir, dass die meisten davon aus der einfachen Tatsache ergeben, dass wir nicht erkennen, verstehen und schätzen, was die wirkliche Wahrheit über uns Christen ist. Wenn wir die Wahrheit von dieser Liebe in der Tiefe würden begreifen, würde das unser Leben revolutionieren. Die Liebe ist nicht nur eine abstrakte Wahrheit, die da beschrieben ist, sondern die gewaltige Liebe in der Qualität und in der Quantität, gleich wie Gott seinen Sohn geliebt hat, ist eine lebensverändernde Kraft. Und ich bin überzeugt davon, dort, wo wir dort anfangen, die Liebe in einer tieferen Ebene in unserem Leben zu begreifen, zu verstehen und in sie uns erfassen tut, dann ist unser ganzer Egoismus, unsere ganze Beziehungsprobleme, unsere ganze Eheprobleme sind weg. Ich erkläre, warum. Der John Owen, ich habe mich ein bisschen im anglikanischen Raum umgesehen von dieser Predigt, er war ein Dekan von der First Church an der Universität Oxford im 17. Jahrhundert, einer der renommiertesten Theologen, was es mal gegeben hat. Der hat die Überzeugung gehabt und hat wahrscheinlich recht, dass es keine Transformation gibt, keine Veränderung ins Bild von Jesus aus eigener Kraft, aus intensiver Bemühung oder aus Willenstraining. Niemand wird ehrlich, grosszügig, vergebungsbereit und mutig allein durchprobieren. Immer, wenn wir etwas tun, weil wir es müssen. Wenn wir zum Beispiel glauben, wir müssen uns jetzt verändern, wir müssen uns heiligen, dass Gott zufrieden ist. Oder dass die Leute um mich herum irgendwo zufrieden sind. Dann ernten wir eine oberflächliche, nicht andauernde Veränderung. Das ist wie der Geschäftsmann, der zum Arzt geht und der Arzt sagt ihm, du musst aus gesundheitlichen Gründen musst du kürzer treten. Es wird nicht wahnsinnig viel Frucht bringen. Es gibt Leute, die Kopfschütteln, ich weiß gar nicht, vielleicht wissen die warum. Aber der Mann bleibt ein Workaholic, bis etwas gibt in seinem Leben, wo ihm wichtiger ist als Erfolg, Macht und Geld. Sonst wird sich nichts verändern. Und so ist es auch in unserem ganzen Leben, in der Heiligung. Oder es gibt andere Leute, die nicht über Ablehnung oder über Übervorteilung hinwegkommen in ihrem Leben, die immer wieder an dem mit Wut und Scham auf Sachen reagieren. Und ich rede jetzt nicht auf traumatische Erlebnisse, es geht mir jetzt nicht um das, es geht mehr um Sachen, wo unsere Reputation vielleicht geschädigt worden ist. Solange uns Ansehen und menschliche Zustimmung das Wichtigste ist im Leben, wird sich nichts verändern. Es geht nur, wenn wir Jesus mehr lieben. Wenn wir Jesus mehr lieben als Geld, werden wir grosszügig. Wenn wir Jesus mehr lieben als Macht, werden wir dienen. Wenn wir Jesus mehr lieben als unseren Ruf oder unsere Reputation, dann werden wir vergehen können. Es muss etwas geben, das grösser ist als unser Problem. Wenn man die israelische Politik anschaut, ist ein riesiger Machtkampf über Jahre hinweg zwischen der Likud-Partei von Netanyahu und der Blau-Weiß-Partei von Benny Gantz. Und jetzt ist der Krieg gekommen, etwas, was wichtiger ist als die Differenzen, und jetzt plötzlich können sie zusammen arbeiten. Das ist eigentlich eine traurige Sache, dass das gebraucht hat. Aber ich möchte damit nur sagen, es braucht etwas, das grösser ist als die Differenz, als unser Problem, damit sich in unserem Leben sich etwas verändern tut. Und der Grösse, das Grosse, das Größere steht bereit. In der Qualität gleich und in der Quantität gleich wird die Liebe von Gott zu seinem Sohn Jesus Christus, ist die Liebe von Gott, von Jesus zu dir. Wenn du Jesus nachfolgst. Wenn uns die Liebe von Gott berührt, dann müssen wir nicht mehr. Oder dann kommen wir uns auf unserer Skala, dann kommen wir richtig eins. Dann müssen wir nicht mehr transformiert werden, verändert das Bild von Jesus, sondern wenn wir. Dann wenn wir nicht mehr anders. Und das wird in der Tiefe dauerhaft Bestand haben. Das zweite Schlüsselwort nach der Liebe ist die Herrlichkeit. Das ist also ein Begriff Herrlichkeit, der vielleicht noch schwierig ist zu verstehen. Aber im Vers 24 steht, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit, das Wort, das hebräische Wort, das dahinter ist, hat ein riesiges Bedeutungsspektrum. Gewicht, Stärke, Kraft, Fähigkeit, Ehre, Ruhm, Herrlichkeit, eben Würde und Pracht. Ich glaube, es ist die manifestierte Heiligkeit Gottes. Oder wo Mose dort beim Fels war und Gott vorbeigegangen ist und gesagt, du kannst mein Gesicht nicht sehen. Dort steht, die Herrlichkeit von Gott ist an ihm vorübergegangen. Wir können vielleicht sagen, die Herrlichkeit ist der Schattenwurf. Aber nicht im negativen Sinne, der Schattenwurf von der Herrlichkeit ist die Aura von der Heiligkeit. Ist der Geschmack von der Heiligkeit, ist die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit sehen, dann werden wir die Liebe können empfangen, die ich vorher darüber geredet habe, und wir werden verändert werden. Ganz krass ist, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht werden sehen. Das steht, ist beschrieben im 1. Johannes 3, Vers 2. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Jetzt kommt's. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Warum? Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wenn wir ihn sehen, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, in dem Moment da werden wir verändert in sein Bild. Das ist Heiligung. Praktisch. Heiligung praktisch. Das ist dann das Vollbad von dieser Heiligung. Aber jetzt schon kann es passieren. Jetzt schon. Jesus sagt nämlich im Vers 22 in dem Johannes 17 und ich Rabbi, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Das ist schon passiert. Das Vollbad wird erst am Schluss sein, aber jetzt schon können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Jetzt schon. Wir müssen nicht warten. Es ist nicht eine Vertröstung auf später oder so, sondern jetzt schon können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und darum sagt der John Owen, und ich schon erwähnt habe, sagt, das letztendliche Ziel des Menschseins ist, seine Herrlichkeit zu sehen. Das Ziel, seine Herrlichkeit zu sehen. Wir werden geheiligt, wenn wir Gottes Liebe, wenn uns Gottes Liebe durch das Anschauen von seiner Herrlichkeit erreicht. Und das passiert nicht mit den natürlichen Augen, sondern die Augen von unseren Herzen müssen geöffnet werden. Das ist ein geistlicher Vorgang. Darum betet ja Jesus für seine Jünger, weil es ein geistlicher Vorgang ist. Durch die Kraft vom Heiligen Geist ist es möglich. Nicht durch natürliche Kraft, sondern durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und auch der Paulus betet für die Epheser, dass Gott ihnen möge die Augen vom Herz öffnen, damit sie die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe von der Liebe Gottes erkennen können. Epheser 3. Warum? Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Bedingung, um die Kraft in unserem Leben, die transformierende Kraft in unserem Leben zu erfahren, ist, dass uns die Augen vom Herzen geöffnet haben, dass wir seine Herrlichkeit sehen können. Es ist so einfach und es kostet uns alles. Es ist so einfach und es kostet uns alles. Selbst Marketing hat sich die Tatsache zunutze gemacht, dass da, wo wir sehen, wir auch wollen. Ich habe gestern Abend ein Fußballmatch geschaut. Hat sich zwar nicht gelohnt, aber gleich. Die Werbung war spannend. Und ich habe plötzlich keine Lust auf ein Bier und ein bisschen Sprintkäse. Ich habe Werbung gesehen und dachte, ja, das wäre jetzt mega fein. Später ist noch eine Versicherungswerbung gekommen von der Vodouas. Und ich dachte, das könnte auch etwas sein für uns. Und dann wollte die AMAG auch noch ein Auto kaufen, bis ich gemerkt habe, ich habe schon eins von der AMAG. Da, wo wir sehen, da wünschen wir uns auch. Oder jetzt, wenn die Skirennen wieder schauen, Ragusa. Unsere Heiligung schreitet voran, wenn man Gottes Herrlichkeit betrachtet. Und jetzt komme ich noch zum Vers, wo das vielleicht am klarsten ausdrückt. 2. Korinther 3, Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn, also gell, von uns allen, alle, die an Jesus Christus glauben und ihr Vertrauen auf ihn setzen, alle. Sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Die Leute müssen uns um ein bisschen einfacher machen, um an Gott zu glauben. Dass wir selber so einen heiligen Schein haben, der Auswirkungen hat. Im positiven Sinn natürlich. Der New Yorker Pfarrer, der Tim Keller, ist dieses Jahr gestorben. Ich habe viele Predigten von ihm gehört. Er erzählt eine Geschichte, und zwar hat er erzählt vom Spurgeon, dass er manchmal die Herrlichkeit Gottes so intensiv erlebt hat, das Spurgeon, dass er Gott gebetet hat, sie von ihm wegzunehmen, weil er es nicht aushaltet. Und dann hat der Tim Keller etwas ganz Spannendes gesagt und gesagt, wenn der als Spurgeon, als Calvinist erfahren kann, dann kannst du ganz sicher auch erfahren. Weil der Calvinismus ist bekannt für sehr nüchternes Bibelauslegung. Also sehr nüchterne Menschen grundsätzlich. Sagt, wenn solche nüchterne Menschen das erleben können, kannst du das auch erleben. Von uns allen. Ich möchte dich so einladen, um das zu suchen. Je mehr man die Herrlichkeit Gottes meditativ und kontemplativ betrachtet, umso mehr sehen wir seine gewaltige Liebe und umso mehr werden wir geheiligt. Der Gerhard Terstegen sagt, beten ist den allgegenwärtigen Gott ansehen und sich von ihm besehen lassen. Das ist genau das. Ihn anschauen. Gott anschauen ist keine verschwendete Zeit, sondern ist das Geheimnis der persönlichen Umgestaltung. Das Geheimnis. Und das einzige Geheimnis, es gibt nicht einen Plan B. Du kannst jetzt nicht denken, ich gehe heim und streng mich ein bisschen mehr an. Es geht dann auch. Vergiss es. Aber die grosse Frage ist natürlich, in dem Ganzen hinein, nehmen wir uns die Zeit, um Gott anzuschauen? Ich habe gesagt, es sei keine verschwendete Zeit, aber nehmen wir uns die Zeit überhaupt? Es braucht Zeit. Nächste Woche ist Spray 23 da. Das Team hat einen Raum eingerichtet oder richtet einen Raum ein in der Lounge im Jugendhaus, wo uns es ein bisschen einfacher machen soll, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, können anzuschauen. Ich habe mich diese Woche ein bisschen eingetragen und habe gestaunt, wie viele freie Plätze das noch hat in einer so grossen Gemeinde. Ich denke, da müsste ja schon längstens alles ausverkauft sein. Ausbuchen sein. Ich lade dich ganz herzlich ein, dir einmal eine Stunde Zeit. Das ist schon mal eine Anfangsstunde. Aber nimm doch mal eine Stunde Zeit, um die Herrlichkeit Gottes anzuschauen. Und dich von ihm anschauen zu lassen. Träg dich ein, du hast heute noch Möglichkeit dazu. Und immer wieder frage ich, ich komme jetzt ja gerade aus dem Sabbatical, wo ich sehr viel Zeit hatte, um Gott anzuschauen. Und ich habe euch gesagt, und ich rede doch, dass ich zuerst enttäuscht war, weil ich den Eindruck hatte, Gott redet ja gar viel zu wenig. Bis ich mir jemand gesagt hat, Gottes wichtigste Sprache ist Schweigen. Und das ist das. Das Wichtigste ist nicht, dass Gott dir redet und den Kopf voll labert, sondern dass er dich anschaut, dass du ihn anschaust und er dich anschaut. Und immer wieder haben mich Leute gefragt, wie machst du dich da weiterziehen, auch die Stille jeden Morgen? Wie machst du es denn, dass deine Gedanken nicht immer abschweifen? Und das ist ein riesen Problem, auch bei mir. Ich möchte auch sagen, wenn ich es mache, kann vielleicht eine Hilfe sein, je nachdem. Meine erste Aktion ist immer Kerze anzünden. So das Licht, das Bild von Jesus, er ist da. Er leuchtet. Seine Herrlichkeit leuchtet jetzt. Und dann ganz bewusst atmen, der Ruach, der Geist Gottes wird kommen heißen und spüren, wie der Stuhl mich dreht. Bei mir ist nur Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und immer wenn meine Gedanken abschweifen, dann kehre ich zurück zu einem Bild. Bei mir ist oft das Bild von dem Gelähmten, der vor Jesus gelegen ist und Jesus zu ihm gesagt hat, nimm dein Bett und steh auf, du bist gesund. Ich so ein Bild, wo man immer wieder zurückkehren kann. Sobald Gedanken wieder schon an der ersten Mail sind beantwortet oder irgendwie, was heute alles läuft, sofort zu einem Bild zurück. Oder ein anderes Bild, das ich auch gerne habe, ist in Kanada beloved. Der Geliebte sie von Gott. Dass Jesus das ausspricht, beloved. Einfach ein Wort, wo man immer wieder zurückgehen kann. Und dann halt einfach üben und immer wieder machen und merken, wie wohltuend, wie verändernd, dass die Stille ist, den Gott anschauen und uns von ihm anschauen zu lassen. Das Gebet von Jesus im Johannes 17 macht eins klar. Der Zugang zu den unbezahlbaren Schätzen, Herrlichkeit und Liebe Gottes, da kommen wir durch Jesus. Er verspricht uns, dass wenn wir seine Herrlichkeit sehen, wir seine Liebe erfahren und wir ins Bild von Jesus verändert werden. Das gilt für die, die ihn glauben. Glauben meint nicht etwas für richtig halten. Glauben meint, sein ganzes Gewicht auf Jesus Christus zu setzen. Auch da wieder, ganz einfach, aber es kostet uns alles. Es ist aber das Beste, was du tun kannst. Amen. Ich danke dir vielmals, Vater im Himmel, für das Geheimnis von deiner Herrlichkeit. Und wahrscheinlich mit diesem Wort gar nicht richtig beschreiben können, was das ist. Deine Herrlichkeit. Die Ausstrahlung von deiner Heiligkeit. Und ich wünsche mir von heute Morgen für uns alle da, dass wir deren Atmosphäre, die da ist, etwas von deiner Herrlichkeit dürfen sehen. Auch in dem Gottesdienst. Und ich bitte dich, mit Jesus, zusammen mit Jesus, zusammen mit dem Paulus, dass du uns die Augen von unseren Herzen öffnest, damit wir deine Liebe in der Länge, Breite, Höhe und Tiefe dürfen sehen. Danke vielmals. Ich bitte für die Menschen unter uns, die vielleicht den Zugang gar noch nicht haben, weil sie ihr Leben noch nicht auf dich gesetzt haben. Ich bitte darum, dass du offene Türen schenkst, dass du den Wunsch schenkst, dir zu gehören und durch dich dürfen verändert zu werden. Nicht in eine Überheblichkeit hinein, sondern in ein demütiges Dienen. Ich danke dir von Herzen, Jesus. Bist du uns gnädig? Erbarme dich über uns. Amen.